Am Mikrofon begrüßt sie Markus Stäbler. Seit 2007 ist Christoph Liebensäuter Generalintendant von Elbphilharmonie und Leishalle in Hamburg. In dieser Zeit hat der gebürtige Wiener das Publikum und die Künstler immer wieder vertrösten müssen, weil sich der Bau der Elbphilharmonie schrittweise um insgesamt 7 Jahre verzögert hat. Doch am 11. Januar 2017 war es endlich soweit. Das Konzerthaus feierte seine weltweit beachtete Eröffnung. Christoph Liebensäuter und sein Team präsentierten dem Publikum seither ein prallvolles und bunt gemischtes Programm. Die Bandbreite der bis jetzt über 600 Konzerte im großen und kleinen Saal reichte von klassischen Orchester- und Kammermusikkonzerten über Oratorien bis zur konzertanten Oper, umfasste aber neben dem Schwerpunkt in der Klassik auch Jazz-, Pop- und Rockkonzerte und einzelne Gastspiele von Unterhaltungskünstlern wie der Schlagersängerin Vicky Leandros vor einer Woche. Zum einjährigen Eröffnungsjubiläum habe ich Christoph Liebensäuter in seinem Büro im 10. Stock der Elbphilharmonie besucht und mit ihm über die viel diskutierte Akustik, über den riesigen Andrang und die nicht immer ganz einfache Programmgestaltung gesprochen. Als erstes habe ich ihn um seine persönliche Bilanz des Premierenjahres gebeten.
Ja, das Ergebnis nach diesem Jahr ist beeindruckender und größer, als ich mir das vorgestellt habe. Mir war schon klar, die Elbphilharmonie wird ein Magnet, das Konzertprogramm wird spannend, es werden die Konzerte voll sein, davon konnte man auch im Vorfeld ausgehen. Aber dass die Elbphilharmonie einen dermaßigen Sturm der Begeisterung eben nicht nur in der Stadt, sondern wirklich weltweit ausgelöst hat und so ein fast schon ein eigenes Lebensgefühl kreiert, das habe ich mir in dieser Form nicht ausgemalt.
Haben Sie mal gezählt oder zumindest überschlagen, wie viele Konzerte Sie selbst besucht haben? Und ist das schon in Richtung Routine unterwegs oder ist es immer noch die Begeisterung?
Also gezählt habe ich sie nicht, sicher weit im dreistelligen Bereich. Die ersten Monate war ich wirklich täglich hier im Haus. Konzerte werden für mich nie Routine. Das ist ja das Tolle an meiner Aufgabe, dass ich mit großer Begeisterung einfach immer noch gerne ins Konzert gehe, auch ins 10.000. von mir organisierte Konzert so ungefähr. Daher kommt am Abend immer beides zusammen. Das Interesse, die Neugier, aber natürlich auch der professionelle Blick auf die Abläufe vor der Bühne, hinter der Bühne.
Was waren jetzt, wenn Sie zurückschauen, ohne groß nachdenken zu müssen, die ganz besonderen Höhepunkte dieses ersten Jahres in der Elbphilharmonie?
Ja, auch die mir sofort einfallen, sind schon eine ganze Reihe. Das hat begonnen noch vor der Eröffnung, das Konzert, das wir für die Bauarbeiter und die Planer gemacht haben, das war ein sehr berührender Moment. Ich fand die choreografische Bespielung durch Sascha Walz auch noch vor der Eröffnung, ein paar Tage vor der Eröffnung, auch besonders bewegend. Und im Saal, der Klassiker ist das erste große internationale Gastspiel, das war Chicago Symphony, wo innerhalb von Minuten völlig klar war, also der Saal funktioniert super. Und dann waren es eine ganze Reihe von Konzerten, wo zum Teil gerade auch Musik, die mir besonders wichtig ist und die ich sonst nie hätte vor einem vollen Saal stattfinden lassen können, nicht nur vor 2000 Leuten stattgefunden hat, sondern diese 2000 Leute waren auch dann noch total begeistert. Und es gab Standing Ovations für ein Werk wie Harmonielehre von John Adams oder Coro von Berio. Aber auch im normaleren Repertoire fallen mir viele Sternstunden ein. Die Sechste Maler mit dem Cleveland Orchester unter Franz Welser Möss zum Beispiel. Ganz wichtig auch immer sind die Überraschungsmomente, wenn etwas passiert, was das Publikum oder auch ich selber nicht erwartet habe. Das sind auch die Dinge, die man sich besonders merkt.
Zum Beispiel?
Wenn zum Beispiel wie bei Barbara Hannigan mit dem Orchester Ludwig plötzlich das Orchester anfängt mitzusingen und zwar mehrstimmig und sehr gut. Oder in den Blind-Date-Konzerten, die wir hatten, wo wir dem Publikum gar nicht verraten, wer überhaupt auftritt und was für eine Musik gespielt wird. Und das finde ich immer, ist für mich ein besonderer Moment. Die tollsten Konzerte meines Lebens waren sehr oft Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe.
Meinem Eindruck nach ist ja eine Besonderheit dieses Saals, jetzt mal jenseits von der Akustik, auf die wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, dass er mit dieser Weite und dieser ungewöhnlichen Optik und dieser Aura, die er hat, genau das so als Grundhaltung auch fördert, nämlich die Neugierde und die Offenheit und eben nicht so etwas Erwartbares, Rechteckiges wie sozusagen ein klassischer Konzertsaal. Das ist für mich persönlich fast noch wichtiger als die Akustik, Würden Sie den Eindruck teilen?
Ja, unbedingt. Also das ein Teil des Erfolges und ein Teil der besonderen Atmosphäre ist natürlich dem Saal geschuldet. Ich würde sogar sagen, dem ganzen Gebäude geschuldet. Der normale Besucher, der das Haus über die Plaza betritt, also die Tube, die Rolltreppe hinauffahrt, sozusagen durch mehrere architektonische Welten sich das Konzert überhaupt erst ersteigen muss, der ist schon mal ganz anders drauf, wie wenn er schnell mal in einen normalen Konzertsaal hineinläuft. Dieser lange Weg macht etwas aus. Und wenn man dann am Schluss auch noch in einen Raum kommt, der ganz besonders ist, eindeutig eine geheimnisvolle Funktion hat, dann ist man auch viel offener, was jetzt die Möglichkeiten betrifft, was jetzt passieren kann. Das macht die Rezeption von unbekannterer Musik so toll hier, weil das Publikum Musik mit offenen Ohren und interessiert zuhört, die es vielleicht in der Leishalle ablehnen würde. Ein Großteil der Konzerte, die in der Elbphilharmonie stattfinden, sind unter Anführungszeichen unverkäuflich im normalen Konzertleben. Volle ausverkaufte Säle mit diesem Programm finden Sie auf der ganzen Welt nicht.
Jetzt ist ja klar von Anfang an gewesen und ist auch immer noch klar, dass als zentrale Maßeinheit für den Erfolg natürlich die Akustik der Elbphilharmonie gilt. Die Reaktionen, was ich so mitbekommen habe und gelesen habe, waren überwiegend schon sehr positiv, sowohl in der internationalen Presse als auch in der regionalen Presse bei den Journalisten, bei den Künstlern genauso. Und dann gab es eben diese prominenten Beispiele, wo Leute sehr deutlich gesagt haben, dass sie es nicht mochten. Es gab auch dieses etwas spöttische Wort von das Debakel der Elfi ist irgendwo mal aufgetaucht. Jetzt nach einem Jahr mit eben den meisten Erfahrungen von allen Hörern, wie sehen oder hören Sie das?
Dazu muss man erstens sagen, alle Fachleute, speziell die Konzertsäle bauen und für die Akustik zuständig sind, sagen, das dauert 2-3 Jahre, bis sozusagen so ein Saal eingespielt ist. Klingt komisch, aber es scheint so zu sein. Bis sich sowohl einerseits baulich noch einmal die Substanz gesetzt hat, ausgetrocknet ist, die Schrauben der Bühne angerostet sind, sich vielleicht ein bisschen staubige Patina gelegt hat. Aber auch im Selbstverständnis der Musiker und der Erfahrungen, die nicht nur die Musiker machen, die regelmäßig in dem Saal auftreten, sondern auch die, die gelegentlich vorbeikommen und die wiederum das Wissen über den Saal weitertragen und erzählen, in der Elbphilharmonie musst du das so und so machen. Also das muss man voraussetzen. Abgesehen davon bin ich sehr glücklich mit dem Saal, weil er einzigartig ist, weil er nicht nur von der Architektur, sondern auch von der Akustik unglaubliche Erlebnisse ermöglicht. Er kann jetzt nicht alles gleich gut und so einen Saal gibt es aber auf der ganzen Welt nicht. Also ein Saal, wo man von Barockmusik über Wiener Klassik, über große Romantik, über die große Symphonik des 20. Jahrhunderts und dann aber auch noch Chorkonzerte, verstärkte Konzerte, Jazz, bisschen Pop, Weltmusik gleichermaßen problemlos aufführen kann, den gibt es nicht. Und daher hat auch die Elbphilharmonie Stärken und Schwächen. Aber mit den Schwächen, die sie hat, kann ich sehr gut leben, weil genügend Konzerte bereits stattgefunden haben, wo diese vermeintlichen Schwächen eigentlich wieder durch die Künstler zu Stärken gemacht worden sind. Und daher habe ich eigentlich von jeder Konzertsorte tolle Aufführungen erlebt, die mir gezeigt haben, ja, das kann hier funktionieren. Es funktioniert nicht unbedingt immer automatisch. Die Künstler müssen sich ein bisschen darauf einstellen, wie der Saal räumlich gebaut ist, wo das Publikum sich befindet. Die müssen experimentieren, ein bisschen mit der Aufstellung auf der Bühne, mit der Balance zwischen den Instrumentengruppen, was das Orchester betrifft. Also man muss sich ein bisschen erarbeiten. Es ist ein bisschen eine Präzisionsmaschine, die man kennenlernen muss und genau einstellen muss. Und dann kann man hervorragende Ergebnisse haben.
Haben Sie denn diesen Prozess, den eben ja auch Toyota immer wieder beschwört, dass sich da noch was ändert, haben Sie den schon erlebt? Also ich weiß, dass im kleinen Saal zum Beispiel hat mir Tobias Rempel vom Ensemble Resonanz gesagt, dass da die Musiker nach der Sommerpause ganz erstaunt waren, dass eben nicht nur durch die noch erfolgten baulichen Umbaumaßnahmen, sondern eben angeblich auch durch das Trocknen des Holzes sozusagen noch was passiert wäre. Beobachten Sie das im großen Saal auch?
Ja, ich bilde es mir irgendwie ein. Also ich bin da nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich seit dem Sommer keine akustisch wirklich unbefriedigten Konzerte mehr erlebt habe. Da waren ein paar Konzerte vor dem Sommer, wo ich mir gedacht habe, naja, das hätte ich jetzt anders gemacht oder da ist die Idee des Dirigenten so nicht durchgekommen. Das ist jetzt im Herbst kaum mehr passiert. Es gibt sicher das Spezialthema, dass wir einen Saal haben, wo das Publikum rundherum sitzt und dass Plätze hinter der Bühne für gewisse Situationen, speziell zum Beispiel Vokalsolisten, die menschliche Stimme geht nun mal sehr eindeutig nur in eine Richtung, wenn die ganz vorne stehen an der Rampe und vor allem sich auch nicht bewusst sind, dass jetzt ein Teil des Publikums hinter ihnen sitzt, dann kann das für die Menschen, die hinter der Bühne sitzen, enttäuschend sein von der Stärke oder von der Klangqualität. Das ist aber, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die alle derartigen Säle haben. Das ist einfach physikalisch so gegeben. Die Musik ist nicht unbedingt dafür konzipiert worden, dass man hinter dem Orchester sitzt. Trotzdem hat sich dieser Saaltyp durchgesetzt, weil man so viele andere positive Effekte dafür hat. Das nahe Dransitzen, das direkte Erleben der Musiker auf der Bühne.
Das hat zum Beispiel die Sängerin Sarah Maria Sann, die ich auch gefragt habe. Die hat ja nun beide Säle schon erlebt. Und die sagte, sie wäre im Mai bei einem Konzert mit Orchester tatsächlich etwas frustriert gewesen, weil sie das Gefühl hatte, sie artikuliert sehr, sehr viel, sehr deutlich und davon käme aber jetzt nicht so viel vorne an. Ist das sozusagen eine der Sachen, wo man sagen kann, unter bestimmten Bedingungen ist Vokalmusik mit Solisten und Orchester eher schwierig? Und gibt es überhaupt diese Sachen, über die man generell sagen kann, das und das funktioniert grundsätzlich sehr gut und andere Sachen nicht so?
Ja, man kann sagen, ein Liederabend, Klavier, Gesangssolist ist in der Leishalle sicher einfacher oder in einem anderen Saal, der rein frontal bespielt wird. Du musst dich mehr mit dem Saal auseinandersetzen. Wir haben aber auch schon tolle Liederabende gehabt. Ein Solist mit Orchester ist eine heikle Situation, aber kann auch gemanagt werden. Wenn immer möglich, empfehlen wir den oder die Solisten nicht vorne an der Rampe zu positionieren, sondern weiter hinten, zum Beispiel hinterm Orchester, vorm Chor oder irgendwie seitlich auf kleine Podesten. Das hat damit zu tun, dass der Saal ja eigentlich wie eine Schüssel ist. Die Bühne ist ganz unten und davor sind ein paar hundert Plätze, aber die meisten anderen Plätze im Saal sind weit darüber. Und ein Solist, der weiter hinten steht auf der Bühne, erreicht einfach eine viel größere Menge von Plätzen direkt. Hat er auch eine bessere Ausstrahlung auf das ganze Publikum, wie wenn er direkt an die Rampe geht und nur auf die 300 Leute singt, die direkt vor ihm sitzen.
Und wie sieht es mit der Popmusik aus? Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation für die Akustik, weil da eigentlich immer mit elektronischer Verstärkung gearbeitet wird. Wie funktioniert das?
Erstaunlich gut. Also wir haben schon sehr gute Ergebnisse, aber auch da mussten wir den Saal erst kennenlernen. Und da gibt es ein Thema, das man nie ganz aus der Welt schafft, nämlich der zuständige Toningenieur, der schlussendlich den Sound mischt, der kommt sehr oft mit den Künstlern, mit einer Popgruppe mit. Und da hängt es immer von diesem Menschen ab, ob der sich überhaupt für das Problem interessiert, wie dieser Saal funktioniert, oder ob der einfach die Regler raufschiebt, weil er sie immer raufschiebt oder weil es ihm egal ist, ob er jetzt in einer Tennishalle oder in einem Sportstadion oder in einem klassischen Konzerthaus arbeitet. Das ist immer so ein letztes Risiko, aber wir hatten jetzt viele Konzerte schon. Ich denke zum Beispiel nur an The National, eigentlich eine der wirklich großen Rockbands unserer Zeit, die sonst wo in Stadien spielt. Sind in der Elbphilharmonie aufgetreten vor ein paar Wochen und das hat akustisch super funktioniert. Also waren auch die Musiker selber und sehr viele Fans sehr beeindruckt von der Akustik. Irgendwer hat trotzdem gemeckert. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass nicht jeder Platz gleichermaßen beschallt werden kann. Das liegt an der Höhe des Saales. Das ist praktisch 4 Stockwerke eigentlich sind, die der Saal hoch ist. Und da ist nicht, gerade wenn es um den vollen, perfekten Sound geht, ist es nicht zu machen, dass jeder Platz die gleiche Qualität hat.
NDR Kultur, das Gespräch, heute mit Christoph Liebensäuter, dem Generalintendanten von Elbphilharmonie und Leishalle in Hamburg. Neben dem Anspruch Weltklasse-Akustik hatte die Elbphilharmonie ja noch ein weiteres ziemlich ehrgeiziges Ziel, überschrieben mit dem Label Ein Haus für alle. Der neue Konzertsaal sollte eben nicht ein Elfenbeinturm für Eliten sein, sondern auch neue Besucherschichten anlocken. Wie zufrieden sind Sie da bis jetzt?
Ich glaube, dass das Interesse an der Elbphilharmonie wirklich sehr breit gefächert ist. Das Publikum hat sich eindeutig verbreitert, ist jünger im Schnitt, als es traditionellerweise hier in Hamburg in klassischen Konzerten war. Wobei man nicht einfach jeden Abend als Beispiel nehmen kann. Da ist einfach ein sehr großer Unterschied. Es gibt immer noch die Abonnementkonzerte der hiesigen Orchester. Da sind natürlich die gleichen Stammabonnenten da, die auch schon vorher in der Leishalle waren. Es gibt aber viele Abende, die rein im freien Verkauf sind. Es gibt die mehr klassischen Themen, es gibt die mehr poporientierten Themen. Also es ist sehr vielfältig vom Publikum. Generell, was mich am meisten freut, ist, ich habe das Gefühl, dass sich gerade Tausende von Hamburgern darauf einlassen, nicht nur einfach mal die Elbphilharmonie gesehen haben zu müssen, sondern regelmäßig ins Konzert gehen zu wollen. Das ist nicht nur die Nachfrage nach Abonnements riesig groß, wir sehen das auch sozusagen an unseren ganzen Kundenkontakten und an den Kartenbestellungen. Ganz viele Leute, die entweder gar nicht oder einmal im Jahr vor Weihnachten in der Michel zu einem Konzert gegangen sind, finden jetzt, die Elbphilharmonie ist jetzt wirklich ein Grund, den Konzertbesuch zu einem regelmäßigen Bestandteil meines Lebens zu machen.
Dieser Ansturm, der ja erstmal natürlich eine wirklich total erfreuliche Nachricht ist, dass man sieht, dass es wirklich klappt, dass dieses Haus, was für alle gemeint ist, auch wirklich von allen angenommen wird. Dieser große Andrang hat ja auch dazu geführt, es ist Ihnen auch nicht neu, dass es viele Frustrationen gab bei Leuten, die teilweise wirklich lange angestanden haben, da im Juni, als der Vorverkauf für die zweite Saison begonnen hat. Und dann gab es natürlich auch Beschwerden darüber, dass Server zusammengebrochen sind und so weiter. Es gibt so Gerüchte, dass manche Konzerte, dass es irgendwie 40.000 Anfragen für einzelne Konzerte oder so in dieser Größenordnung gegeben hätte. Ist das tatsächlich, ist der Run so groß und gibt es noch neue Ideen, wie man da mit verschiedenen Verteilungsschlüsseln irgendwie noch, sagen wir, die Frustration geringer hält?
Wir haben ja eingeführt, dass sogenannte Verlosungssystem, das so funktioniert, dass für besonders nachgefragte Konzerte oder wenn gleich eine ganze Konzertreihe, Saisonprogramm oder ein neues Festival auf den Markt kommt, dass wir dann den Ticketverkauf nicht direkt freischalten im Internet, sondern nur öffnen für eine Art Anmeldung. Man gibt sein Interesse für ein bestimmtes Konzert und für die gewünschte Preiskategorie ein. Dann sammeln wir alle diese Bestellungen über einen gewissen Zeitraum. Und nach Abschluss dieser Bestellphase sehen wir, wie viele Bestellungen und Bewerbungen wir haben. Und wenn es mehr sind, als Plätze vorhanden sind, dann entscheidet das Zufallsprinzip. Und seitdem wir das eingeführt haben, haben wir wesentlich weniger Beschwerden. Das wird vom Publikum eigentlich akzeptiert als faire Art und Weise, wie Karten verteilt werden. Es macht dem Käufer viel weniger Stress, weil man muss eben nicht sich lange anstellen oder unbedingt um eine gewisse Uhrzeit vor einem voll funktionablen Computer mit schneller Internetleitung sitzen, sondern man kann sich in Ruhe auswählen. Der Nachteil ist, man kann nicht sicher davon ausgehen, dass man auch wirklich eine Karte bekommt. Das hängt jetzt natürlich total von dem Konzert ab, das man auswählt. Das Thema ist ja nicht, dass man für die Elbphilharmonie gar keine Karten bekommt. Es kommen ja auch laufend neue Konzerte auf den Markt. Das Problem ist nur, dass sie sehr schnell ausverkauft sind. Und je attraktiver das Projekt oder das Konzert ist, desto schneller ist es ausverkauft. Und natürlich ist der größte Run auf den größten Namen und den bekanntesten Werken. Und da sind tatsächlich einige Konzerte, wo wir 30, 40 und einmal sogar 50.000 Bestellungen für ein einziges Konzert bekommen haben. Das können wir eben durch diese Bestellmethode sehr genau messen und haben einfach dann so viele Kartenwünsche vorliegen. Und das ist noch nie da gewesen. Das ist ein Ausmaß. Es gibt vielleicht noch die Last Night of the Proms in London oder das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker in Wien. Aber sonst ist eine derartige Nachfrage für ein ganz normales symphonisches Orchesterkonzert weltweit nicht denkbar.
Jetzt ist ja der riesige Andrang auf die Elbphilharmonie nicht nur auf der Seite der Besucher zu sehen, sondern ziemlich wahrscheinlich auch auf der Seite der Veranstalter und Agenten. Jeder will wahrscheinlich gerade mal rein und seine Künstler unterbringen. Das stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor, da immer eine faire, künstlerisch ausgewogene und auch noch möglichst wirtschaftlich profitable Verteilung zu finden. Wie gehen Sie da vor?
Das ist tatsächlich sozusagen Chefsache geworden, was es nicht unbedingt war, die Vermietung der Säle an die verschiedenen Veranstalter. Wir haben natürlich die Veranstalter, die quasi zum Kernprogramm beitragen oder überhaupt Vorbuchungsrechte haben, wie das Residenzorchester, das NDR, aber auch das Philharmonische Staatsorchester. Die traditionsreichen Konzertserienanbieter wie die Proate-Reihen und andere, die Freunde der Kammermusik. Mit denen haben wir so eine Art bevorzugtes Saison-Puzzle, wo wir alle versuchen, alle unsere Termine und Wünsche unterzubringen. Das ist auch so ein Geben und Nehmen. Machst du jetzt Squadron oder machen wir das? Oder sehr oft teilen wir uns dann auch Projekte. Wenn ein großes Gastorchester nach Hamburg kommt, können wir jetzt 2 bis 3 Termine anbieten. Und dann wird ein Konzert von der Konzertdirektion Dr. Goethe veranstaltet und das zweite von der Elbphilharmonie selber. Das ist also ein gutes und auch sehr, sehr fruchtbringendes Vorgehen. Dann gibt es aber auch noch viele weitere Termine, wo, wie Sie richtig vermuten, ganz große Anfrage ist von Pop-Veranstaltern, von Jazz-Veranstaltern, von Unterhaltungskünstlern, von Event-Agenturen, die dann auch nicht unbedingt nur Konzerte machen wollen, sondern andere Art von Veranstaltungen. Die werden jetzt wirklich ganz genau gesichtet und auch Woche für Woche in einem größeren Gremium durchgegangen und beraten, was denn einerseits machbar ist, aus rein organisatorischen Gründen, und andererseits was ins Profil passt der Elbphilharmonie, aber was auch vom Publikum erwartet wird. Und da muss man einen gewissen Ausgleich finden. Auch da spielt das Thema Haus für alle eine Rolle. Die einen sagen, wie kann es sein, dass hier Mireille Mathieu auftritt, sie entweihen das Konzerthaus. Und die anderen sagen, fantastisch, dass Mireille Mathieu auftritt. Das ist wirklich ein Haus für alle. Und in dieser Bandbreite operiert man natürlich hier bei solchen Nachfragen. Ganz klar ist, das Kernrepertoire ist immer das Beste, was man kriegen kann mit der klassischen Musik. Und alles andere sind sozusagen sekundäre Themen. Aber es gibt ein paar Popkonzerte, es gibt viel Jazz, es gibt viel Weltmusik und es gibt auch den einen oder anderen Unterhaltungskünstler oder auch Schlagerstar. Das wichtigste Prinzip für mich ist, hier darf keiner enttäuscht rausgehen. Es muss die Qualität zumindest dem entsprechen, was das Publikum erwartet und es hoffentlich weit übertreffen.
Ich stelle es mir trotzdem relativ schwierig vor, da diese Handschrift zu bewahren, die ja trotzdem mit dem Haus auch verbunden wird, ne? Nicht jeder Konzertbesucher guckt, ah, das ist jetzt Elbphilharmonie-Konzerte oder es ist nicht Elbphilharmonie-Konzerte. Und ich habe jetzt eben zum Beispiel gedacht, wenn man guckt auf die Veranstaltung zwischen Ende Dezember und Januar, sind, glaube ich, 8 Veranstaltungen mit Blechbläserensembles dabei, wo ich jetzt so dachte, ist das wirklich das, was sich der Intendant Christoph Liebensolter zu Weihnachten gewünscht hat? Oder gibt es eben doch mal Phasen im Programm, wo das Ergebnis nicht ganz so ausfällt, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt hätten?
Sagen wir, das ist eine Kompromisslösung und wir sind im ersten Jahr. Das heißt, wir produzieren ungeheuer viel in diesem Haus. Es findet viel mehr statt als geplant. In den Plänen waren ungefähr 260 Konzerte im großen Saal, noch vor 2 Jahren. Jetzt sind wir bei 350 und wir sind sozusagen praktisch an der Kapazitätsgrenze. Wir spielen im Sommer bis auf 4 Wochen, die wir brauchen für technische Instandhaltung und Renovierungen, spielen wir praktisch durch. Das heißt, wir produzieren momentan mehr als, glaube ich, jedes andere vergleichbare Haus in der Welt. Da kannst du dich jetzt noch nicht im ersten Jahr um wirklich jeden einzelnen Tag kümmern. Ich sehe genau das gleiche Thema. Weihnachten, Neujahr ist eine besondere Hochzeit im Konzertwesen und da gibt es nichts Schlechtes, aber es gibt ein bisschen viel vom Gleichen. Das ist sicher noch entwickelbar und da braucht man auch Zeit und Energie und da braucht man Mitarbeiter, die sich damit befassen oder Kooperationspartner, die da noch mehr entwickeln. Aber es kommen ja noch viele Jahre.
Ein Thema, was neben den künstlerischen Fragen wie der Akustik und den Fragen der Auslastung eine wichtige Rolle gespielt hat, auch in der öffentlichen Diskussion, war die Sicherheit. Es gab eben die Nachrichten von Stürzen, von auch gefährlichen Stürzen. Es wurde auch was verändert. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband mich noch unterhalten und die haben gesagt, dass sie auf jeden Fall mit den Veränderungen schon viel besser leben können. Dass aber noch so Sachen wie ein geräuschloses Anhalten der Fahrstühle zum Beispiel immer noch schwierig ist. Ist das ein Thema, wo Sie sagen würden, das ist jetzt schon das Level, was wir erreichen wollten? Oder denken Sie da auch immer noch drüber nach, wie man das noch besser, noch sicherer, noch gehfreundlicher machen kann?
Da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen den Bedürfnissen der speziellen Interessensgruppen, Behindertenverbände und andere und dem ganz normalen Besucherrisiko. Es war tatsächlich so, dass in der ersten Phase es zu überdurchschnittlich vielen Unfällen im Saal vor allem kam, geschuldet sicher auch der Saalgeografie, er ist sehr steil, dass jeder Platz eine gute Sicht auf die Bühne hat, erkauft man sich eben durch diese Steilheit. Jeder Platz ist nur über mehrere Treppenstufen zu erreichen. Und ein, zwei Dinge haben die Architekten vielleicht nicht aus einer langjährigen Erfahrung mit ähnlichen Häusern entwickelt. Auch wenn sie den Vorschriften entsprechen, es ist problematisch, wenn am Ende einer Sitzreihe gleich eine Stufe kommt, weil man, obwohl man da reingegangen ist, wenn man nach 2 Stunden wieder rausgeht, nicht mehr damit rechnet, dass genau da eine Stufe ist. Und genau an solchen Stellen sind Unfälle passiert. Das haben wir beim Sommer nachgerüstet. Das heißt, die Stufen sind alle viel stärker markiert. Und dort, wo man droht, eine Stufe zu übersehen, sind so Noppel in den Boden eingelassen, sodass man mit den Füßen spürt, aha, Achtung, da ist etwas. Seitdem das eingerichtet ist, hat sich die Situation wesentlich verbessert. Es kommt also nicht zu mehr Unfällen, als es auch in der Leishalle gekommen ist. Auch in den Foyers wurden die Stufen besser markiert. Da gab es zwar keine Unfälle, aber da gab es ein Unsicherheitsgefühl. Viele Menschen haben uns im Publikum zurückgemeldet, dass von oben gesehen die Stufen so verschwimmen und man ein Unsicherheitsgefühl bekommt, wenn man nicht genau sieht, wie die Stufen verlaufen. Das ist auch erledigt. Wenn es jetzt um die optimale Nutzung des Gebäudes für Sehbehinderte, für Hörbehinderte und für andere Gruppen geht, da ist noch einiges zu verbessern. Generell sind zum Beispiel die Liftsteuerungen noch nicht dort, wo wir sie gerne hätten, aus verschiedenen Gründen, sowohl was die Signalisierung als auch was das eine Management der Lifte betrifft, speziell zwischen Parkhaus und Plaza. Also das sind viele Themen, die noch optimiert und noch verbessert werden.
Jetzt haben wir fast die ganze Zeit über den großen Saal gesprochen, der oft als Synonym für die Elbphilharmonie gilt. Das ist ja auch ein wirklich faszinierender, toller Saal. Aber auch im kleinen Saal haben ja viele ganz spannende Projekte stattgefunden. Es waren schon wirklich eine ganze Reihe von Weltklasse-Ensembles da, auch ungewöhnliche Projekte, verschiedene Besetzungen. Wie ist da so Ihr Zwischenfazit nach einem Jahr?
auch sehr gut. Der kleine Saal ist halt viel einfacher. Der funktioniert im Prinzip so, wie man sich das vorstellt. Auf der einen Seite die Bühne, auf der anderen Seite die Tribüne, ob Beleuchtung, ob Ton, alles relativ standardisiert machbar. Die Akustik ist sehr gut, finde ich. Hat sich tatsächlich auch nochmal verbessert über den Sommer. Es ist ein sehr kompakter Klang, könnte eine Spur mehr Nachhall noch haben, aber es geht einem eigentlich nicht ab. Das haben jetzt einige Künstler und auch Streichquartette bemerkt, nach ihren Konzerten befunden, dass dieser Saal zu den besten Sälen gehört, in denen sie je gespielt haben.
Als letztes würde ich Sie dann noch nach Ihren Wünschen fragen zum ersten Geburtstag des Hauses, vielleicht ja mit einem Blick in die Zukunft.
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass dieses formidable erste Jahr der Beginn einer langen, erfolgreichen Geschichte bleibt und dass wir uns mit der Elbphilharmonie noch weiterentwickeln. Da gibt es noch Raum nach oben, sowohl was künstlerische Qualität als auch was Service und andere Dinge betrifft. Da sind wir tagtäglich dran. Es macht sehr viel Spaß, auch meinem Team. Es gibt viele, viele Leute aus der ganzen Welt, die Elbphilharmonie noch nicht kennen. Die wollen wir genauso hier willkommen heißen wie die wirklichen Stammgäste und die wirklichen Musikfreunde, die uns gerade noch ein bisschen Sorgen machen, weil das genau diejenigen sind, die genau wissen, was sie eigentlich hören und erleben wollen und dann vielleicht nicht immer Tickets bekommen. Da machen wir uns auch Gedanken, wie man denen besser helfen kann. Also es ist kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Im Gegenteil, es gibt viele, viele offene Themen und Aufgaben in der Elbphilharmonie, aber die macht sehr viel Spaß, mit diesem Haus nicht nur die Stadt Hamburg, sondern auch die Musikwelt ein bisschen nach vorne zu bringen.
Christoph Liebensäuter, Generalintendant von Elbphilharmonie und Leishalle, über das erste Jahr mit dem neuen Konzerthaus in der Hamburger Hafencity. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus Stäbler.